ARD Sounds.
Drei. Ja, meine Damen und Herren.
So hört sich Deutschland diese Woche an. Buhrufe für Kanzler Merz auf dem Kongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Buhrufe von Demonstranten vor dem Kanzleramt, weil dort das neue Heizungsgesetz beschlossen wird. Denn egal worum es geht, ums Heizen oder geplante Reformen, im Moment scheint jede Entscheidung sofort neuen Ärger auszulösen. Dabei wollte diese Regierung doch eigentlich vor allem eins: vieles einfacher machen. Aber wird es das wirklich? Was bedeutet denn jetzt das neue Heizungsgesetz für Mieterinnen und Mieter? Warum reden plötzlich alle wieder über Öl und Kerosin, das knapp werden könnte? Und was sagt diese gereizte Stimmung eigentlich über das Land aus? Darüber sprechen wir heute bei Berlin Code, eurem Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Ich bin Linda Zervakis. Wir zeichnen diese Folge am Freitagvormittag auf. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann bewertet uns gerne, verteilt Sterne oder gebt uns ein Like. Und ihr findet uns am einfachsten in der ARD-Sounds-App. Mit mir im Studio sind zwei Kollegen, die diese politische Stimmung in dieser Woche ziemlich nah miterlebt haben. Der Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, Markus Preis, und unser Energie- und Wirtschaftsexperte Yannick Penz. Hallo ihr zwei.
Hallo Linda.
Hallo.
Markus, ist das eigentlich normal, dass so viel beim Kanzler gebuht wird und eine Regierung so viel einstecken muss?
Also, dass eine Regierung was einstecken muss, wenn sie größere Einschnitte vorhat, dann ist das, glaube ich, schon ein normaler Vorgang. Das haben andere Kanzler auch erlebt. Manche haben sogar Eier und Tomaten entgegengeschleudert bekommen. Aber ich fand das trotzdem einen Moment, der sicher ein Einschnitt auch nochmal war in diesem Reformprozess, dass der Kanzler da diese Woche wirklich so ein Pfeifkonzert bekommen hat, weil er im Prinzip dieser Moment gezeigt hat, wie schwierig es ist für die Regierung, sich auf Reformen zu einigen, aber dass so schwierig das ist, das noch nichts bedeutet für das, was dann hinterher draußen passieren wird. Und das war ein Vorgeschmack.
Und gerade eben ist es wieder laut geworden, weil Friedrich Merz ist bei dem Katholikentag und da wurde auch schon wieder gebuht.
Ich darf Sie um etwas Disziplin und Ruhe.
Ja, gucken, sehen Sie. Und das und wissen Sie, meine Damen und Herren, und das ist das, was ich mit, Toleranz gemeint
Entschuldigung.
Habe.
Entschuldigung.
So.
Wir wollen
mit Toleranz jetzt nichts mehr zu tun.
Was war da los, Markus?
Der Friedrich Merz hat von einem jüngeren Teilnehmer die Frage bekommen, warum er ständig sagen muss, dass alle Jüngeren so faul wären in Deutschland. Merz hat daraufhin geantwortet, dass er nie behauptet hat, dass alle faul wären, sondern nur, dass man quasi gemeinsam mehr arbeiten muss. Da gab es ein Geraune und auch ein paar Pfiffe und Buhrufe. Und dann sozusagen setzte sich das Ganze noch fort, weil dann eben auch noch aus dem Publikum gerufen wurde, dass das Klima nicht geschützt wird und so weiter. Also was man daran sieht, ist, vielleicht, dass der Respekt vor Friedrich Merz ein bisschen abnimmt und dass das, was man in Umfragewerten schon sieht, nämlich dass er nicht besonders beliebt ist, man jetzt auch hören kann, wenn er öffentlich zum Beispiel in solchen Sälen auftritt.
Und interessant ist ja, dass es ja nicht nur Friedrich Merz passiert, auch Arbeitsministerin und SPD-Chefin Bärbel Baas musste schon ordentlich einstecken, Yannick. Du warst damals beim Arbeitgebertag, ich glaube, das war im November, ne?
Ja.
Dabei und da wurde sie ja teilweise sogar ausgelacht. Wir hören da mal kurz rein.
Wir finanzieren diese Haltelinie aus Steuermitteln. Sie belasten damit die Beitragszahler nicht. Das war auch eine Entscheidung, die wir im Koalitionsverhandlung getroffen haben. Ja, das mag für Sie lustig klingen, aber wir hätten, das ist überhaupt nicht lustig.
Ja, also man hört es, auch das nicht besonders angenehm. Warum war die Stimmung so?
Baas wurde sogar mehrfach ausgelacht. Und ich habe gleich gemerkt, die Stimmung ist da ein bisschen angespannt, weil im Publikum, da saßen ja vor allem Unternehmer und Firmenbosse. Und wenn man sich mit denen mal unterhält, die sind ja schon lange total frustriert, dass es in Deutschland nicht vorangeht, dass die Rahmenbedingungen so schlecht sind und dass diese Reformen, die immer wieder versprochen werden, dass die einfach nicht kommen. Und was man da hört, ist oft die gleiche Geschichte. Die CDU, der Friedrich Merz, die könnten ja eigentlich, die wollten ja eigentlich auch, aber mit der SPD, mit den Linken, mit den Sozen, mit den Gewerkschaften, die blockieren das total, die stellen sich quer. Und dann kommt eben die SPD-Chefin Bärbel Baas dahin und die Leute haben sowieso schon so einen Hals. Und dann sagt sie eben diesen Satz und sagt zum Beispiel, naja, mit der Rente, das sei ja eigentlich gar kein Problem, weil das wird ja nicht die Beitragszahler belasten, sondern das wird aus Steuermitteln noch bezuschusst. Und für einen Unternehmer, wenn der das hört, der denkt sich, das ist doch völlig egal, weil verdienen, erwirtschaften, muss das doch alles ich am Ende. Und da hatte ich das Gefühl, da haben viele so abgewunken, mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, boah, die checkt's einfach nicht.
Okay, also da hat sich einiges angestaut. Und ist das auch das Gefühl, was wir gerade haben, dass die Stimmung gegenüber der Politik insgesamt gereizter geworden ist? Also ja von allen Seiten. Ist das der normale Frust über hohe Preise und Dauerkrisen oder verändert sich gerade tatsächlich der Umgang mit Politik, Markus?
Also bleiben wir doch mal nur bei den Beteiligten, um die es jetzt diese Woche auch ging. Nämlich die Politik plus Arbeitgeber plus Gewerkschaften. Und da war es immer sozusagen ein Ausweis deutscher Konsenskultur, dass man da eine Lösung findet. Mhm. Dass sich auch die Gewerkschaften mit den Arbeitgebern irgendwie verständigen, dass man sagt, unser Wirtschaftsstandort, der ist nicht wie in Frankreich oder Italien, wo alle 3 Wochen gestreikt wird, sondern wir setzen uns hin, wir gucken uns nüchtern die Probleme an, wir wissen, dass es manchmal schwierig wird und dann finden wir eine Lösung. Jetzt hat Friedrich Merz nicht den Politikstil, die unbedingt sofort alle an einen Tisch zu bringen. Das hat er diese Woche angekündigt, dass man das ändern wird, dass man auch noch vor dem Sommer Gewerkschaften, Arbeitgeber im Kanzleramt versammeln will. Aber ich zweifle daran, ob es diese Konsenskultur bei Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften noch gibt. Ich würde mich freuen, wenn sie sie zeigen wieder. Aber ich sehe, dass sie gern dahin gehen, wenn es einen Stahlgipfel gibt und da gibt es noch ein paar Subventionen für grünen Wasserstoff. Dann ist man sich da einig. Aber wenn es dahin geht, um Einschnitte mitzumachen, mitzutragen und dann rauszugehen und der eigenen Basis zu erklären bei den Gewerkschaften oder auch bei den Arbeitgebern, wo man sagt, komm, für den Gesamtkompromiss war das jetzt auch nötig, ist nicht ganz das, was wir wollten. Das sehe ich nicht und wenn das nicht herzustellen ist, dann wird es richtig tough. Dann kommen wir dahin, wie wir es im Ausland gesehen haben, bei Macron, wo er wirklich dann was mit der Brechstange vielleicht durchsetzen kann, irgendwie im Parlament, aber draußen wird es halt nicht geschluckt.
Aber woran liegt das? Wenn es früher möglich war und jetzt nicht, ist es vor allem Friedrich Merz, der als Sturkopf gilt, weil er hätte ja auch vorher beide Seiten mit an den Tisch nehmen können und sagen können, bevor wir rausgehen mit unserer Message, setzen wir uns hin, wir versuchen eine Lösung zu finden. Warum macht er das nicht? Warum holt er die beiden nicht an den Tisch, auch wenn er jetzt sagt, wir machen das? Aber warum macht er das nicht vorher?
Also ich würde sagen, es wird ja viel geredet. Es gibt ja viele Arbeitskreise, Kommissionen. Man kommt ja gar nicht mehr hinterher, irgendwie aufzuzählen, wozu es überall Taskforces und Arbeitskreise gibt. Also es gibt eine zur Rente, es gibt eine zur Reform der Schuldenbremse, zum Wahlrecht. Es gibt im Bundestag eine Taskforce zur Energiekrise. Also geredet wird viel, aber das Problem ist ja eher, dass am Ende nicht das rauskommt, was viele Menschen erwarten und was de facto auch die Lage im Land verbessert. Von daher würde ich sagen, vielleicht müsste man einfach mal mehr machen, statt mehr reden.
Die Frage ist, ob man sich nach dieser Woche einmauert, noch stärker einmauert. Also ich habe mich gefragt, was hat Bärbel Baas da auch geritten? Die war ja auch, nachdem Merz ausgepfiffen wurde und ausgelacht wurde, beim Gewerkschaftstag, beim DGB. Sie hat, Janik hat es gerade erzählt, vor einiger Zeit selber diese Erfahrung gemacht. Aber sie hat nicht gesagt, Leute, so geht's nicht. Das ist der Bundeskanzler. Der ist ein ernsthafter Mann. Wir versuchen für das Land was zu machen. Und bitte, der Ton muss auch stimmen. Nein, das hat sie nicht gemacht. Ich fand, sie hat ihrer Basis nach dem Mund geredet. Mhm. Und ich frage mich, warum hat sie das gemacht? Weil sie vielleicht traumatisiert war und nicht nochmal ausgepfiffen wurde, nach den Arbeitgebern, jetzt auch von den eigenen Basis. Oder weil sie einfach versucht, quasi die SPD, die wenig sozusagen sichere Gruppen noch hinter sich hat, nicht auch noch die Gewerkschaften zu verschrecken. Nur wenn man dann die Lage dieser Regierung sieht, wo wir 2 Fraktionschefs haben mit Jens Spahn und Matthias Miersch, die eine sehr heterogene Fraktion zusammenhalten müssen, die nur 12 Stimmen Mehrheit haben und die Parteivorsitzende der SPD stellt sich hin und sagt, ja, also wenn es nach mir ginge, würden wir den ganzen Quatsch gar nicht machen. Zum Beispiel an den Kündigungsschutz rangehen. Aber es steht nun mal im Koalitionsvertrag. Oder nie waren die Unterschiede zwischen Union und SPD größer. Ja, ich denke, im Bundestag, die Fraktionschefs, die haben gedacht, oh mein Gott, wie sollen wir denn nach solchen Aussagen hinterher dann alle quasi wieder hinter dieses Projekt kriegen? Und da frage ich mich sozusagen, was, um die Frage vom Anfang aufzunehmen, was hat sie da geritten?
Es wird jetzt, das sehe ich ähnlich, mehr mit dem Finger gegenseitig auf andere gezeigt in der Koalition. Also man hat ja eigentlich am Anfang gesagt, man hat aus den Fehlern der Ampeln gelernt und man kann in der Sache streiten, aber gegenseitig schlecht über sich zu reden, das hat man bei der Ampel gesehen, das bringt eigentlich keinem was. Und das erste Jahr hat das eigentlich auch ganz gut funktioniert und dann vor einigen Wochen ist es aber so ein bisschen gekippt. Dann hat Katharina Reiche angefangen und hat Klingbeil vorgeworfen, er kann ja nicht mal ein verfassungskonformes Gesetz hinlegen, und seitdem empfinde ich die Stimmung schon auch in der Koalition als deutlich aggressiver.
Also man schüttelt den Kopf, weil man denkt, ihr hattet ja genau das Beispiel, was ihr auch gerade gesagt habt, ihr hattet die Ampelregierung und ihr macht es jetzt genauso. Hat denn jetzt diese Koalition ein Kommunikationsproblem oder vor allem schon ein Vertrauensproblem? Was würdet ihr sagen?
Ja. Also ich glaube, sie hat beides. Sie hat erstmal ein Vertrauensproblem, weil vor allem die Union ja sehr große Versprechen gemacht hat. Wir wissen ja, viele Leute haben die Union gewählt, weil sie eine Wirtschaftswende versprochen haben und weil sie für solide Finanzen steht. Und diese Versprechen, die löst sie bislang ja nicht ein. Also solide Finanzen, die hat sie gleich am Anfang mal komplett aus dem Fenster geworfen, indem sie die größten Schulden dieses Landes aufgenommen haben, 500 Milliarden Euro. Und das Zweite, die Wirtschaftswende, die wurde zwar immer wieder versprochen, aber die kommt halt nicht. Und nach einem Jahr ist die Frustration halt nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch bei den Menschen darüber spürbar groß. Und dann hast du natürlich auch ein Kommunikationsproblem, weil der Kanzler, wenn du den Leuten immer wieder versprichst, es gibt bald eine Wirtschaftswende, der Herbst der Reform kommt, und dann kommt das aber nicht, dann, ja.
Also die Ankündigungen sind in der Tat ein Problem. Vor allen Dingen, wenn man sieht, dass die Probleme wirklich auch riesig sind. Also wir haben eine Situation, wo das, was Deutschland stark gemacht hat, wo es immer mal ein bisschen Schwankungen gab und gab es mal ein bisschen Konkurrenz irgendwie aus Osteuropa oder, aber im Prinzip ist unser Export gut gelaufen. So, jetzt die Produkte, die wir über Jahrzehnte weltweit verkauft haben und damit auch gutes Geld verdienen konnten, weil wir sie einfach die besten hatten. Das kommt alles zu einem Ende. Das heißt, das ist schon mal ein Problem. Dann haben wir einen Mad King auf der anderen Seite des Atlantiks, der einfach so einen Krieg vom Zaun bricht, der nochmal die Energiepreise nach oben treibt. Und Ukraine und Putin müssen wir gar nicht weiter besprechen. Und das Ganze führt dann auch noch dazu, dass wir politisch so reagieren, dass wir 5%, da sind wir noch nicht, aber perspektivisch 5% vom Bruttoinlandsprodukt, von allem, was wir erwirtschaften, für Verteidigung ausgeben wollen. Nicht vom Bundeshaushalt 5%, sondern von allem, was wir haben. Und wenn man mal 5% sozusagen frei hätte, na, dann wären wir bei ganz anderen Dimensionen, die wir zur Verfügung haben. Das heißt, unter diesen Bedingungen wird gearbeitet. Und wenn ich dann Arbeitgeber sehe, Verbände, die sagen, schnitt mal mit dem Finger, dass hier mal der Laden wieder läuft, finde ich das eine sehr unrealistische Haltung. Und das Gleiche gilt für Gewerkschaften, die sagen, das muss im Prinzip so bleiben, wie es war.
Also kann man jetzt der Regierung auch sagen, ihr habt einfach Pech gehabt, weil die politischen Umstände einfach so heftig gerade sind?
Ja, jein. Die ist da natürlich in einem Dilemma, weil einerseits weiß natürlich jeder, mit der Wirtschaft, da wird so schnell nicht wieder aufwärts gehen. Da muss man ganz schön was machen und dann wird das auch eine ganz schöne Zeit dauern. Aber mit der Message, ey, liebe Leute, es wird so schnell nicht besser, da stellt sich natürlich niemand gern in einem Wahlkampf hin und sagt das den Leuten. Das ist ähnlich wie beim Benzinpreis bei der Debatte, die wir jetzt haben. Da wissen alle, das liegt daran, dass wir im Nahen Osten den Krieg haben. Da können wir in Deutschland gar nicht so viel machen und trotzdem wirst du kaum einen Politiker finden, der das den Leuten so offen sagt. Stattdessen heißt es, nee, da machen wir bald was. Das muss wieder unter 2 Euro der Liter Benzin und so. Da müssen wir irgendwie Lösungen schaffen oder so. Aber eigentlich ist allen klar, das wird schwierig bis unmöglich.
Ein Versprechen, das der Kanzler im Wahlkampf gemacht hat, ist ja, wie bereits erwähnt, dass alles einfacher wird und manches auch einfach abgeschafft, wie das Heizungsgesetz. Diese Woche hat das Bundeskabinett ein neues Gesetz beschlossen, mit dem sich der Bundestag jetzt befassen wird. Das Ganze heißt jetzt nicht mehr Heizungsgesetz, sondern Gebäudemodernisierungsgesetz. Klingt ein bisschen wie gleicher Stress, nur neue Überschrift. Und auch dieses Mal gibt's sofort wieder Proteste und Kritik. Tja, Katharina ist die Wirtschaftsministerin, Katharina Reiche. Und die ist aber nach wie vor fest davon überzeugt, jetzt wird alles einfacher.
Die starre 65% Erneuerbarenquote entfällt. Die Zwangsberatung entfällt. der erzwungene Heizungsaustausch oder ein Verbot entfällt.
So, ehrlich gesagt, hört sich super an, alles entfällt. Im ersten Moment denkt man, es wird einfacher. Ich muss ganz ehrlich sagen, allein schon beim Namen Gebäudemodernisierungsgesetz bekomme ich leichte Schweißausbrüche und habe nicht wirklich das Gefühl, dass alles einfacher wird. Janne, ganz ehrlich, wenn ich wissen will, wie ich in Zukunft möglichst bezahlbar heize, was ändert sich konkret für mich?
Also erstmal kann ich dich beruhigen, der Name Gebäudemodernisierungsgesetz ist noch lange nicht das Komplizierteste, was wir da gerade vor uns haben, sondern es wird noch richtig viel spaßiger. Jeder, der sich das mal im Detail ansehen kann, der kann sich jetzt das anschauen auf der Seite des Bundeswirtschaftsministeriums. Da kann man sich den ganzen Gesetzentwurf runterladen und hat dann vor sich 160 Seiten Papier voll mit Paragraphen, Vorschriften und Fachbegriffen. Also wenn das ein einfaches Gesetz sein soll, dann möchte ich nicht sehen, wie ein kompliziertes aussieht.
Okay, also das schon mal, falls ihr am Wochenende nichts vorhabt, gerne einmal durchblättern. Aber was ändert sich jetzt konkret? Was wird einfacher?
Also die alten Vorgaben, die sind eigentlich komplett aus dem Fenster geworfen worden. Also diese Vorgabe, dass eine neue Heizung zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss, die gibt es zum Beispiel nicht mehr. Stattdessen kannst du jetzt auch wieder mit Öl und Gas heizen und du kannst sogar auch eine neue Öl- und Gasheizung wieder einbauen. Das ist überhaupt kein Problem. Die einzige Vorschrift, ab 2029 musst du dem Öl und Gas einen gewissen Anteil an klimafreundlichen Brennstoffen beimischen.
Bitte nicht selber schon, machen.
Ja, bitte nicht selber machen. Musst du auch gar
nicht. Da jemand aus Erfahrung.
Genau, und da merken wir schon, ab da wird es ein bisschen kompliziert. Aber nein, man muss es nicht selber machen. Das muss der Lieferant muss das sicherstellen, dass dieser Anteil da drin ist. Aber dieser Anteil, der soll dann immer weiter steigen in den nächsten Jahren, bis auf 60% im Jahr 2040.
Okay, direkte Frage. Also wenn das dann ja quasi wieder teurer wird mit Öl und Gas, dann habe ich ja gefühlt jetzt mehr Freiheit, aber später wird es alles teurer, oder?
Das wird definitiv teurer, weil einerseits wird fossiles Heizen ja immer Unsicherheiten haben. Das merken wir ja gerade mit der Energiekrise im Nahen Osten. Das heißt, du weißt nie, wann da irgendwas passiert. Wir sind nun mal abhängig dann von Lieferungen aus dem Ausland. Und es wird auf jeden Fall teurer, weil es ja einen CO2-Preis gibt, der immer weiter steigt. Also es ist ja auch politisch gewollt, dass
fossiles... Also Mogelpackung ein bisschen, oder?
Ja, kann man so sagen. Also ich würde mir das ganz genau überlegen, ob ich jetzt noch auf fossiles Heizen setzen sollte, weil es wird der Betrieb in den nächsten Jahren immer teurer werden. Ja.
Also für mich ist das eindeutig das Paradebeispiel dafür, wie man sich an irgendein Symbol so festbeißt wie dem Heizungshammer, wie er damals bei Habeck tituliert wurde, und dann unbedingt daran was ändern muss, sodass man dann den allergrößten Wahnsinn, und ich zitiere nicht oft die Zeitung mit den großen Buchstaben, die schreibt, nach dem Heizhammer kommt jetzt das Heizmonster, also dann so etwas aufsetzt, wo man sagt, nee, du hast jetzt komplette Wahlfreiheit, du kannst auch sozusagen alles wieder fossil machen, aber schon in 3 Jahren musst du halt anfangen, dass da irgendwas beigemischt wird, und dann das Zeug gibt es ja noch gar nicht so richtig. Das wird dann aber bestimmt da sein. Vielleicht ist es super teuer. Das ist aber total ungerecht dann, weil wenn der Vermieter jetzt so eine Heizung einbaut und das ist total teures Zeug, ja, dann machen wir es ganz einfach. Dann gehen wir einfach in den Keller und gucken, wie viel ist denn davon, und den Unterschied im Preis, den teilen sich dann der Vermieter und der Mieter auf. Ist doch total einfach, oder? Also du hast absolute Freiheit. Du hast dann nur irgendwelche Kommissionen im Keller, die dann deine Mischung ausrechnen und dann das wieder auf den Mieter und den Vermieter verteilen. Also für mich absoluter Wahnsinn und ein Beispiel, wo die Leute offensichtlich viel weiter sind als die Regierung, die das Gesetz offenbar gar nicht groß interessiert, die einfach momentan die Wärmepumpen einbauen.
Ja, und muss man dazu sagen, es ist ja auch nicht ganz das, was versprochen wurde, denn ich weiß noch genau, wie es im Wahlkampf immer hieß, wir schaffen das Heizungsgesetz ab. Und da hieß es dann nicht, übrigens machen wir dann Neues und machen dann neue andere Vorschriften, die auch wieder kompliziert sind. Davon war natürlich damals keine Rede, aber genau das ist ja jetzt passiert.
Also heißt es jetzt nur anders, aber ist eigentlich genau das Gleiche?
Nein, das nicht. Es ist zum Beispiel deutlich schlechter für den Klimaschutz, weil bis 2029 kann jetzt erstmal jeder wieder machen, was er will, zum Beispiel mit Öl und Gas heizen. Und dann ist auch eine große Kritik, dass dieses Gesetz ja gar nicht beschreibt, wie man im Heizungskeller klimaneutral werden will. Bis 2045 wollen wir klimaneutral sein, aber die Regeln dieses Gesetzes, die hören einfach bei 2040 auf, also 5 Jahre vorher. Und wie man dann klimaneutral wird, keine Ahnung.
Jannik hat ja schon die 160 Seiten erwähnt und er ist unser Energieexperte. Steht eigentlich auch da drin, was ist, wenn es wirklich jetzt 2029 dieses Bio-Beigemisch nicht gibt? Muss ich dann ausmachen? Ist dann kalt zu Hause? Weil ich da muss ja das. Oder steht da drin, naja, wenn es das nicht gibt, dann darfst du auch weiter Gas.
Also 2029 ist der Anteil noch recht gering. Das sind nur 10%. Ich glaube, das wird man hinbekommen. Und dann soll das ganze Gesetz 2030 ja evaluiert werden. Dann will man sich das nochmal angucken. Der Zeitpunkt ist natürlich sehr schlau gewählt, weil dann ist das ein Problem der nächsten Regierung, ja, nach der nächsten.
Aber mal angenommen, es gibt das Zeug nicht.
Was, das kann gut sein.
Muss ich dann ausschalten, nicht mehr heizen, Decken kaufen?
Kohle.
Das ist für dich gar nicht dein Problem als Heizungsbetreiber oder als Mieter, weil das liegt alles in der Verantwortung der Lieferanten oder Hersteller. Also da hat man einfach die Verantwortung vom individuellen Kunden auf die Wirtschaft übertragen und das müssen die jetzt sehen. Und ja, es gibt jetzt schon Experten, die sagen, so viel Biomasse, so viel Bio, das können wir gar nicht herstellen. Das wird nicht funktionieren, dass wir alle damit unsere Heizung betreiben.
Aber wir kommen jetzt erst einmal zu unserer Bauministerin Verena Huberts, denn die sagt, Mieterinnen und Mieter sollen geschützt werden.
Und das ist der Startschuss für uns, für langfristige Planbarkeit und Planungssicherheit. Die notwendige Entscheidungsfreiheit für Hauseigentümer. Der Schutz des Klimas und ein Schutz von Mieterinnen und Mietern vor zu hohen Energiekosten.
Guck mal, geht doch. Schutz für das Klima und Schutz für die Mieterinnen und Mieter. Das hört sich doch jetzt erstmal gut an. Aber was heißt das jetzt? Wenn mein Vermieter jetzt nochmal eine Gas- und eine Ölheizung einbaut, wer zahlt dann am Ende die höheren Kosten?
Genau, du hättest ja die Gefahr, dass dein Vermieter sagt, auch ich muss ja eigentlich nur die Heizung selber bezahlen, aber den Betrieb, den zahle ich ja gar nicht. Deswegen gucke ich, was ist jetzt für mich am Einbau am günstigsten? Und wenn das Öl oder Gas ist, dann nehme ich halt das, weil den höheren CO2-Preis, den man hinterher für den Betrieb zahlen muss, ist mir doch egal, zahle ich nicht. Das heißt, als Mieter hättest du da eine richtige Falle laufen können, aus der du auch gar nicht mehr rauskommst. Und deswegen haben sie sich jetzt eine Lösung überlegt, nämlich, dass man sich die Heizkosten aufteilen kann mit dem Vermieter. Aber es ist nicht einfach so, dass du deine Rechnung dann hinlegst und sagst, so, jetzt machen wir mal 50-50. Nee, das ist im Detail, ich habe es mir nochmal angeguckt, was du teilen kannst, sind die Mehrkosten beim CO2-Preis, bei den Netzentgelten und beim Anteil von den Biobrennstoffen. So, und wer mir jetzt noch zuhört und noch weiß, wovon ich rede, den möchte ich nochmal daran erinnern, es sollte ja alles einfacher und unkomplizierter werden.
Also am Ende wartest du auf deine Rechnung und zahlst es einfach. Also, weil da steigt man doch nicht mehr durch. Also dann pass auf, dann jetzt nochmal eine pragmatische Frage. Nee,
ich glaube, das wird eine spannende Nebenkostenabrechnung für alle Mieter und Vermieter.
Hallo, hier ist Preis. Ich wollte mal kurz wegen der Nebenkostenabrechnung. Da ist ja der CO2-Preis und da hätte es noch ein anderes, günstigeres Angebot gegeben. Wie verrechnen wir das denn jetzt? Also, herrlich.
Wahnsinn. Also dann aber trotzdem noch mal eine pragmatische Frage. Wenn meine alte Heizung morgen kaputt geht, was darf ich dann überhaupt noch einbauen? Oder was wäre das Sinnvollste?
Du darfst jetzt alles einbauen, was du willst, aber auch nach dem alten Gesetz muss man ja dazu sagen, es ist ja nicht so, dass du in den Baumarkt gehst und dann stehst du da vor einem großen Regal und hast Öl und Gas und Wärmepumpe und denkst, puh, was soll ich denn da jetzt nehmen? Sondern du gehst ja natürlich zu einem Heizungsbauer, der sich auskennt und lässt sich beraten. So machen das ja die allermeisten Leute, weil die wenigsten werden ihre Heizung selber einbauen. Und der wird dir dann schon sagen, was du machen kannst und was für dich am sinnvollsten ist und auch, wie du in Zukunft den Betrieb am günstigsten hinbekommen kannst. Und die meisten Heizungsbauer, denen ich gesprochen habe, die haben auch schon vorher mit dem alten Heizungsgesetz gesagt, es läuft eigentlich super und natürlich empfehlen wir am meisten die Wärmepumpe, weil es einfach am meisten Sinn macht.
Markus, wir haben ja gesagt, das ursprüngliche Heizungsgesetz soll nicht mehr so heißen. Kann Friedrich Merz jetzt einen Haken auf seiner To-Do-Liste machen?
Oder? Rein vom Wording kann er einen Haken machen.
Vom Klimaschutz nein.
Die Frage ist, was wurde damit erreicht? Und auch jetzt für uns als Bürger, sagen wir, Mensch, Versprechen wurden umgesetzt oder ja, Versprechen wurden umgesetzt, aber im Prinzip mit, Jannik hat es gerade gewisse Absurditäten dabei beschrieben, ich glaube, eben schon mal gesagt, der Bürger ist an der Stelle weiter als die Politik. Die hat sich an dem Symbol, an dem Wort Heizungsgesetz als eine Chiffre für alle mögliche Bevormundung abgearbeitet, hat jetzt das irgendwie kleingeschreddert in was anderes Unangenehmes. Aber ich glaube, die Leute, wie Jannik sagte, und das ist auch das, was man in den Zahlen sieht, die Heizungsbauer bauen halt momentan Wärmepumpen ein.
So, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie wir in Zukunft heizen. Und plötzlich geht es aber wieder um eine viel grundsätzlichere Frage, nämlich, haben wir eigentlich genug Energie, Denn seit der Eskalation rund um die Straße von Hormus schauen wir wieder alle auf Öl und auf Kerosin. Also auf den Stoff, ohne den Flugzeuge ziemlich schnell am Boden bleiben. Jannik, du warst diese Woche mit Wirtschaftsministerin Reiche in Brandenburg in Schwedt bei einer der wichtigsten Raffinerien Deutschlands. Und dort ging es plötzlich genau um diese Frage, reicht unser Öl noch und reicht das Kerosin? Und wir hören mal rein, was Frau Reiche dazu gesagt hat.
Zurzeit gucken mal wieder alle auf das Thema Energie, Rohstoffversorgung, ganz speziell auf das Thema Öl und Kerosin.
Genau, das Thema Kerosin. Reicht es noch? Was hat sie gesagt?
Interessanterweise hat sie erstmal gar nichts dazu gesagt. Sie hat sich die Raffinerie da vor Ort angeguckt, hat da mal mit den Leuten geredet, wie man das halt so macht als Politiker, wenn man irgendwo hingeht und Sachen besucht. Und danach gab es eine Pressekonferenz und da hat Frau Reiche bestimmt 10 Minuten, eine Viertelstunde geredet und hat aber nicht einmal irgendwie erwähnt, dass es eventuell knapp werden könnte. Da musste ich erst nachfragen, habe gesagt, Frau Reiche, wie ist es denn? Haben wir noch genug, wenn wir alle im Sommer in Urlaub fliegen wollen? Und erst da hat sie dann auch leicht pikiert reagiert und hat gesagt, sie hält diese Diskussion ja auch irgendwie für überzogen und natürlich gäbe es genug.
Ja, das verstehe ich nicht. Warum hält sie es für überzogen? Weil andere Länder sind ja irgendwie darauf vorbereitet oder bereiten sich darauf vor. Warum wir nicht und was machen andere Länder anders?
Also sie begründet das eigentlich immer ähnlich, nämlich dass wir im Moment aus dem Nahen Osten gar nicht so viel Öl und Gas kriegen. Unsere Hauptversorger sind andere Länder, Norwegen zum Beispiel, die USA auch zum Beispiel. Da kommt recht viel hin. Was man dabei natürlich vergisst, ist, dass es ein globaler Markt ist. Also wenn da einfach weniger da ist, dann wird es teurer. Das ist für uns in Deutschland aber tatsächlich weniger das Problem, weil wir einfach ein reiches Land sind. Wir können uns das noch leisten, den anderen ärmeren Ländern die Energie wegzukaufen, das Öl. Bei uns kostet das Benzin dann halt über 2 Euro. Da wird viel geschimpft, aber die meisten Leute können sich das halt noch leisten.
Und bei Kerosin, sie musste ja auch im Koalitionsausschuss dazu vortragen am Dienstagabend. Bei Kerosin ist es auch so, dass Deutschland Kapazitäten hat bei den Raffinerien. Die hat dann nicht jedes andere Land. Und solche Dinge werden dann auch nicht quasi von hier wieder verschifft irgendwo anders hin. So gesehen ist Ihre Argumentation, dass die Kapazitäten da sind, dass es auch noch Ölreserven gibt. Und so habe ich das gehört, dass Sie auch damit argumentiert, dass gewisse Flüge auch ausgedünnt sind, wenn die Airlines sagen, wir können vielleicht auf der anderen Seite am Zielflughafen nicht so gut tanken, da fliegen wir gar nicht hin. Mhm. Dadurch ist natürlich auch hier weniger Bedarf, weil man dann auch nicht abfliegt von hier. Und das ist, so habe ich es gehört, Ihre Argumentation zu sagen, es gibt keinen Mangel an sich physikalisch, weil es gibt die Raffinerien hier und an denen gibt es auch noch Vorräte beim Rohöl, die für die Herstellung des Kerosins, von dem man wegen der etwas ausgedünnten Flüge auch nicht so viel braucht, auch nicht ganz so viel mehr braucht.
Aber was heißt das jetzt konkret für die Menschen? Also wir haben jetzt Mitte Mai, viele planen jetzt noch ihren Sommerurlaub. Müssen wir uns ernsthaft Gedanken machen, ob Fliegen in diesem Sommer nochmal teurer wird oder ja, bleibt es einfach nur ein politischer Warnmoment?
Also es wird wahrscheinlich teurer werden, weil einfach das Kerosin teurer wird. Es ist ja einfach weniger da. Allerdings, wenn du jetzt einen Flug buchst und dafür einen Preis bezahlst, dann musst du jetzt nicht damit rechnen, dass da nachher noch eine Nachforderung kommt oder so.
Also jetzt scheint die Lage noch entspannt zu sein, aber was ist in 4 Wochen, wenn die Straße von Hormus weiterhin dicht bleibt, was ist dann?
Da werden sich die Airlines natürlich ganz genau anschauen, ob sich die Flüge für sie noch lohnen. Wenn das Kerosin so teuer ist und dann vielleicht auch die Flugpreise steigen, dann sind die Flüge vielleicht nicht mehr so ausgebucht, wie man das erwartet hat. Und dann kann das sein, dass die Airlines einfach sagen, lohnt sich nicht, den Flug streichen wir. Und dann fliegst du eben nicht mehr in den Urlaub. Ist aber gerade alles noch sehr, sehr schwer vorherzusehen, weil eben mit diesem Krieg im Nahen Osten einfach so viele Variablen drin sind. Also da eine verlässliche Aussage zu treffen, wo wir in 4 Wochen sind, ist fast nicht möglich.
Okay, und Abschlussfrage, wisst ihr, wo Merz und Reiche Urlaub machen? Gehen die wandern in Deutschland, um Kerosin zu sparen?
Also ich weiß es nicht. Ich habe geguckt, im letzten Jahr waren, glaube ich, ziemlich viele Mitglieder der Bundesregierung in Italien. Also scheint immer noch ein Dauerbrenner zu sein.
Ist auch mit dem Auto machbar.
Ja, kann man auch mit dem Elektroauto hinfahren.
Okay, lassen wir uns.
Was Merz angeht, höre ich, dass vielleicht auch aufgrund der geopolitischen Unsicherheiten noch keine konkrete Buchung erfolgt ist, aber dass es nicht ausgeschlossen ist, dass er in Deutschland bleibt. Und da gibt's ja, da hat ja jeder schon viele schöne Orte vorm Auge.
Dabei könnte der ja sogar selber fliegen.
Was kann, oh ja, das stimmt, er könnte ja selbst fliegen. Okay, das kleiner Wink. Ne? Insofern hoffen wir einfach, dass wir euch mit dieser Folge Berlin-Code ein kleines bisschen zumindest schlauer machen konnten beim Thema Heizen, Energie und politische Stimmungslage. Markus Preis, Yannick Penz, vielen Dank fürs Einordnen und fürs Dekodieren, auch wenn es nicht immer einfach war. Danke euch.
Danke, Linda.
Danke.
Und euch natürlich danke fürs Zuhören. Wenn euch Berlin Code gefällt, dann abonniert uns gerne, lasst Sterne da oder empfehlt uns weiter, das hilft uns sehr. Und bevor wir hier rausgehen, haben wir natürlich noch einen Podcast-Tipp für euch. Das Wissen vom SWR liefert jeden Tag eine halbe Stunde gut recherchierte Hintergründe zu ganz unterschiedlichen Fragen. Zum Beispiel, warum unterstützt ein großer Teil der russischen Bevölkerung Putin? Was können neue Medikamente gegen Alzheimer wirklich? Oder wie haben Kriminelle im 18. Jahrhundert gelebt? Das Wissen findet ihr täglich bei ARD Sounds und überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich sage tschüss und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.